Also.
Hatten wir jetzt auch noch nicht, oder? Nee, das ist mir auch neu.
Hallo Blume und Inge. Wir beide sind. Nein, das machen wir nochmal. Ich kann nicht sagen, hallo Blume und Inge. Hallo liebe Blumen und Inges, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserer neuen Aufnahme. Der Inan hat nämlich wieder so ein neues Gadget und es wird jetzt also das erste Mal sein, dass ihr aus dem Auto heraus, natürlich ein Elektroauto, Solarpunk, aus dem Auto heraus die erste Einstellung bekommt. Wünscht uns Glück, dann kommt nachher gleich die Folge.
Ganz genau. Bis gleich.
Bis gleich.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo Nathalie Wollmann.
Hallo Herr Professor.
Und hallo Herr Doktor.
Ja, wir sind hier in einem ganz anderen Ort. Dich werden einige Hörerinnen und Zuschauer schon kennen. Aber wo sind wir hier, Nathalie?
Ja, ich hatte ja schon beim letzten Mal etwas über den Paritätischen Landesverband Baden-Württemberg berichtet, aber ich mache das gerne natürlich nochmal. Ihr seid hier beim Paritätischen Landesverband Baden-Württemberg, einer der tollsten Wohlfahrtsverbände der freien Wohlfahrtspflege. Wir sind ein Dachverband für soziale Organisationen und unter uns befinden sich fast über 930 Mitgliedsorganisationen und 2000 Einrichtungen mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und wir leisten einen unheimlichen wertvollen Beitrag für die soziale Arbeit in unserem Land.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr eindrucksvoll und fast schon nach Broschüre. Ich hätte das keinen meiner Kurse so einmal fehlerfrei wahrscheinlich mitformulieren können. Das beeindruckt mich sehr.
Also auch der Marketing-Experte ist beeindruckt.
Wir müssen uns danach noch über Marketing-Aspekte auf jeden Fall unterhalten. Da kann ich viel lernen. Aber so oder so inhaltlich klingt ja auch schon mal irre eindrucksvoll. Wir haben dich ja, du hast ja richtig erwähnt, ne? Wir hatten ja schon mal die Ehre und das Vergnügen gehabt, die liebe Nathalie bei uns damals im ersten Studio zu haben, in meiner Man Cave, wenn wir das so in unsere Sprache mal übersetzen, wo wir ja auch schon mal ein bisschen uns austauschen konnten. Mhm. Wir haben auch echt tolles Feedback gekriegt. Das war auch natürlich großteils auch ihr Verdienst gewesen, weil sie das natürlich auch netterweise viel rumgeteilt hat. Aber wir wollen ja heute, ne, wir treffen uns ja nicht alleine nur aus freundschaftlichen Gründen, sondern wir wollen ja heute auch so ein paar Themen mal gerade besprechen, wo wir sagen, naja, wir hatten ja jetzt vor kurzem die Wahl gehabt zum Landesparlament. Es war wieder mal sehr spannend. Also wer sagt, Politik ist langweilig, hat keine Ahnung, würde ich behaupten. Es ist viel passiert, es wird noch viel passieren. Und unser übergeordnetes Thema, ne, korrigiert mich, ergänzt gerne, ist ja so ein bisschen das Thema die Entwicklung der Demokratie nach den Wahlen und natürlich auch das Thema Migration, um da mal vielleicht ein Punkt zu setzen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, weil jetzt ist ja dann auch, was hat jetzt die Pari damit zu tun? Du bist ja in einem Referat konkret tätig.
Genau, ich bin hier im Landesverband die zuständige Referentin für Migration, Vielfalt und Demokratie. Das heißt, Demokratie und Migration gehört zu meinen Schwerpunktthemen und folglich beschäftige ich mich natürlich auch mit den demokratischen Entwicklungen, aber auch natürlich im Bereich der Migration hier in Baden-Württemberg.
Genau. Also wir haben übrigens, diejenigen, die sehen, wir haben was mitgebracht, nämlich Frozen Cappuccino. Nicht, dass du denkst, dass ihr denkt, Nathalie hätte keine, das steht
Nein.
da noch.
Ich habe selbstverständlich auch ein Exemplar bekommen. Ich habe es jetzt nur gerade auf den anderen Tisch gelegt und dort vergessen.
Holst du ruhig.
Genau.
Genau. Ich hole mal mein In-Getränk.
Wir brauchen ja diese Lebensenergie. Ne,
auch
ja,
es gibt einen Shitstorm, weil das Plastik ist, Leute.
Obwohl so. Aber der Strom ist aus Pappe.
Umweltfreundlich und recycelbar. Nein, aber ernsthaft, worauf ich hinaus wollte, erstmal genau, genießt. Ich mache das auch gleich.
Also das ist sehr
wir haben spannend. In der letzten Folge ja geprägt diesen Begriff soziale Infrastruktur. Wisst ihr noch?
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich bin echt oft darauf angesprochen worden, dass die Leute gesagt haben, es wird so viel diskutiert über die technologische Infrastruktur. Zu Recht, da haben wir ja massive Entwicklungen bei der KI zum Beispiel oder Drohnen, ja, im Militärischen. Es wird ganz viel über die ökonomische Infrastruktur gesprochen, Industrie, Wirtschaftsunternehmen. Aber danke, dass du mal das Thema soziale Infrastruktur angesprochen hast. Und ja, ich sehe schon, das ist etwas, was dir sozusagen auch weiterhin sehr nahe ist, oder?
Ja, Auf alle Fälle. Und ich muss auch sagen, also ich teile auch diese Erfahrung. Also wir sind auch sehr oft angesprochen worden auf die Thematik der sozialen Infrastruktur. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass wir etwas bewegt haben, dass eine Diskussion in Gang kam und sich auch viele tatsächlich gefragt haben, welche Bedeutung hat denn überhaupt die soziale Infrastruktur für unser Land? Und obwohl jetzt unser Podcast ja eigentlich ja, 1,5 Jahre zurückliegt, kann ich doch mit Stand heute sagen, es ist nach wie vor brandaktuell, weil einfach der Mehrwert und die Bedeutung der sozialen Infrastruktur immer noch nicht so angekommen ist, wie wir das natürlich gerne aus Sicht der freien Wohlfahrtspflege hätten.
Vielleicht sollten wir das mal ganz kurz, wir wissen ja alle ungefähr, was das heißt, aber vielleicht mal so für die Laien, Zuhörerinnen, Zuschauer, was genau verstehen wir eigentlich unter sozialer Infrastruktur?
Naja, die soziale Infrastruktur, die hält ja auch die Fülle von sozialen Angeboten und sozialen Hilfen für den Menschen bereit, für alle Menschen. Und die soziale Infrastruktur sollte natürlich auch dazu dienen, dass kein Mensch durch dieses Raster der sozialen Sicherung durch die Daseinsfürsorge fällt. Und sie ist auch ein wesentlicher Bestandteil zur Demokratiestärkung und eine unheimlich wichtige Komponente. Und das ist nach wie vor auch so der Knackpunkt. Wir reden unheimlich viel über die Bedeutung der Wirtschaft, was auch völlig richtig ist. Aber wir müssen einfach viel öfter über den Zusammenhang verschiedener Sektoren sprechen. Ja? Das heißt Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Staat. Und diese gemeinsamen Komponenten müssen eigentlich Hand in Hand gehen, um die Demokratie weiterhin zu stärken und natürlich auch Sorge dafür tragen, dass wir nicht in eine Entwicklung kommen, die einen Demokratieverfall oder die einen Abbau von Demokratie bedeutet.
Ja, da würde ich auch direkt fragen. Also ich verstehe das auch so, nämlich dass man sagen kann, soziale Infrastruktur ist gewissermaßen das, was man ja auch als soziales Netz bezeichnet. Das heißt sozusagen, auch wenn Menschen keine Religionsgemeinschaft angehören oder es gerade mit der Familie schwierig ist, dass sie trotzdem nicht ins völlige Nichts fallen, sondern dass Institutionen, Menschen da sind, die ihnen helfen. Ich würde also das dann auch sozusagen, das kann staatlich oder zivilgesellschaftlich sein, aber dass es gewissermaßen eher eben eine soziale Infrastruktur gibt. Im negativen Bild gibt es das ja auch, die sogenannte Hängematte, ja, Migration, das gesagt wird, ja, da kommen ja Leute und legen sich in unsere soziale Hängematte, also Infrastruktur, ohne selber etwas dazu beigetragen zu haben.
Lassen sich die Zähne machen und so.
Genau, lassen sich, genau, das, da hat ja irgendein Bundespolitiker auch mal sich dazu geäußert. Genau, und ich glaube sozusagen, das spielt tatsächlich eine große Rolle, weil ich glaube wirklich, dass die Menschen einerseits die Erwartung haben an den Sozialstaat und auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch die Diskussion, wie soll das gehen mit Demografie, wenn wir immer weniger junge Menschen haben, wenn wir immer weniger, wir haben ja eine Folge über Japan gemacht, wenn du dich erinnerst, ja, wo wir die Unterjüngung, also finde ich besser als Überalterung, weil es ja kein Problem, dass es ältere Menschen gibt, es fehlt einfach an jungen Menschen, dass da sozusagen ja auch ganze Regionen buchstäblich reißen. Und da ist dann halt keine, weder eine technologische noch wirtschaftliche und eben auch keine soziale Infrastruktur mehr. Macht das Sinn aus deiner Sicht?
Das haben, ich glaube, Japan ist zum Beispiel ein wunderschönes Fallbeispiel eigentlich dafür, wozu das führt, wenn man eine dann unterjüngende Gesellschaft hat, wo wir auch quasi kein junges Volk mehr nachschießen. Denn du hast es ganz genau angesprochen, es viele solcher einzelnen Landstriche, teilweise diese kleinen Inseln, diese romantischen Dinger, sterben regelrecht aus. Also wenn es da junge Menschen gibt, ziehen sie in der Regel weg. Und die paar alten Menschen, die bleiben, sind dann quasi ausgestorben nach ein, zwei Generationen dann im Grunde. Und der japanische Staat ist ja sehr bekannt dafür, sich regelrecht zu weigern, Arbeitsmigration zuzulassen, insbesondere jetzt mit den letzten Wahlen und so weiter. Ich glaube nicht, dass es sicherlich bei uns in der Form so weit kommen wird. Aber nichtsdestotrotz, man sieht wahrscheinlich hier auch nicht so ganz, was die anderen Folgen sein können, wenn wir uns weiterhin als Gesellschaft zumindest verschließen. Keiner von uns, würde ich jetzt mal vermuten, fordert zu sagen, okay, hier no borders oder komplett open borders und so weiter. Das ist eine andere Extreme, aber das ist halt der Punkt, das ist eine Extreme. Wenn du sagst, komplett dicht machen oder komplett aufmachen, halt diesen logischen Mittelweg zu finden mit einem funktionierenden dann vor allem auch Rechtsstaat und dann halt eben auch Sozialsystem. Also was haben wir da drin? Wohnungslosenhilfe, schätze ich mal, Sucht. Beratung. Also Sachen, wo man sagt, das ist jetzt nichts, was man der Wirtschaft oder dem Staat vielleicht komplett allein überlassen kann. Mhm. Trifft es das so ungefähr?
Ja, sag doch mal paritätischer, was sind denn so die Arbeitsfelder, wo ihr jetzt zur sozialen Infrastruktur arbeitet?
Also wir haben natürlich ganz, ganz viele Arbeitsfelder aus der sozialen Arbeit. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz zu diesem Punkt, ihr habt ja jetzt mehrere wichtige Teilaspekte angesprochen, ja. Und der Knackpunkt ist einfach, diese soziale Infrastruktur, die muss funktionieren und auch für alle zugänglich sein, damit sie sich sozusagen auch unserer Gesellschaft und aber auch der Demokratie zugehörig fühlen. Jetzt bin ich gerade etwas irritiert, was hier passiert.
Müssen also wir alles einpacken und abhauen?
Ihr hört gerade, es ist
Feueralarm,
aber
Feueralarm klingt doch anders, oder?
Ich sollte vielleicht mal einen Blick rauswerfen.
Klar. Ja. Wir können ja jederzeit schneiden und machen.
Genau, weil...
Aber ich glaube, den Part lasse ich drin. Oh, wow. Es wird sogar noch lauter.
Was ist das heute?
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt die erste Live-Feueralarmprobe bei Blume und Inge.
Nehmt das bloß nicht als Vorbild, dass wir so lange gebraucht haben, das ganze Zeug einzupacken? Oder was würdest du dazu sagen?
Das hat der Paritätische natürlich absichtlich gemacht, weil wir unheimlich viel Action einfach unseren Gästen immer wieder bieten möchten, damit sie immer wieder zu uns kommen.
Eben, es hat sich schon fast gedroht, dass ein Augenlid runtergeht, aber das damit offiziell verhindert wird.
Ja, genau. Also wir erleben jetzt soziale Infrastruktur, dass sich nämlich jemand kümmert, falls es brennt. Und das ist, glaube ich, eine gute Beispiel eigentlich für technologische Infrastruktur mit sozialer Implikation.
Richtig.
So nämlich.
Ganz genau.
Echt,
ich habe den Frozen Cappuccino gerettet.
Das ist jetzt echt.
Du hast die wirklich wichtigen Sachen.
Schlüssel
und Frozen Cappuccino.
Ja, wir durften noch eine Weile in der Frühlingskälte verbringen und unserer Feuerwehr bei ihrem Einsatz zuschauen. Immerhin, es war nicht alles verloren, konnte der Herr Doktor wenigstens sein Frozen Cappuccino retten, während die liebe Nathalie drohte, von außen zu erfrieren. Aber am Ende war alles gut. Soweit ich weiß, ist nichts und niemand zu Schaden gekommen, sodass wir recht bald mit der Folge weitermachen konnten. Also viel Spaß mit dem Rest.
Bei der
Aufnahme. Das war lustig.
Also seit 4 Jahren bin ich hier. Ich hab noch nie einen Feueralarm erlebt.
Erfrischend war es allemal.
Okay. Welcome back.
Yeah. Ich habe jetzt keinen Cappuccino mehr. Was wir hier alles erleben, Leute.
So.
Unser erster Live-Feueralarm in Blume und Inge. Das war jetzt eine coole Sache. Ja. Und wir haben dich jetzt in die Mitte genommen. Und wir haben Obst. Wir sind alle noch... nicht schockiert, es war alles in Ordnung und die Feuerwehr hat gut getan, oder?
Ja, richtig.
Es hat, glaube ich, nichts gebrannt, wenn ich das richtig beurteilen konnte.
Nein, es hat, glaube ich, tatsächlich nichts gebrannt und es war jetzt so eine erfrischende kleine Einlage.
Ja, wir haben jetzt soziale und technologische Infrastruktur live erlebt. Ja. Jemand kümmert sich, wenn ein Alarm kommt und alle Menschen werden in Sicherheit gebracht. Und ich meine, wir können jetzt drüber scherzen, aber wir wissen genau, in vielen Ländern ist es halt nicht so. Ja.
Eben, da wird vielleicht sogar noch auf der Straße verhandelt, wenn die Polizei da ist. Ja, Feuerwehr in dem Fall.
Genau, genau. Ja, und natürlich, wir haben ja wirklich das Problem, dass teilweise auch Rettungskräfte zum Beispiel sogar angegriffen werden. Also, dass Leute nicht bereit sind, sich selber zurückzunehmen, weil ihnen die soziale Infrastruktur sozusagen insgesamt weniger bedeutet. Ja, diese Entsolidarisierung. Und das ist natürlich auch was wir in der Politik haben. Ja, dass Leute sagen, es kostet alles nur. Ja, und könnte man nicht ein bisschen sparen? Ja, und... genau,
also man von dem her. Ja immer wieder, ne? Das ist dann immer, wenn es irgendwo gespart wird, natürlich in aller Regel am Personal, in der Betriebswirtschaft, muss man nicht mal studiert haben, um zu wissen, dass Personal meistens die größten Kostentreiber sind. Und was ist Soziales, wenn nicht was Menschen, sprich Personal, genau, wirklich getrieben ist? Ne?
Genau, das ist natürlich eine Tatsache, die er anspricht, mit der wir eigentlich tagtäglich konfrontiert werden. Dass immer noch nicht der Mehrwert der sozialen Arbeit, der sozialen Hilfen, der sozialen Infrastruktur für unsere Gesellschaft und auch für die wirtschaftliche Entwicklung gesehen wird. Das heißt, Wir reden immer und debattieren über ganz unterschiedliche Aspekte, wie wir unser Land stärken können. Aber letztlich, wenn Einsparmaßnahmen kommen, dann betreffen sie sehr häufig den sozialen Sektor. Und der Zusammenhang zwischen Demokratiestärkung und der sozialen Arbeit wird einfach nicht gesehen. Und vor allen Dingen kämpfen wir auch immer wieder darum, dass der Mehrwert der sozialen Arbeit gesehen wird für die gesellschaftliche Entwicklung. Denn ganz klar, wir hatten es ja eben auch mit der sozialen Infrastruktur. Wenn Menschen von dieser sozialen Infrastruktur abgeschnitten sind, ja, und wenn sie nicht mehr das Vertrauen in diese sozialen Absicherungen haben, dann entsteht ein Misstrauen. Und das ist eigentlich die gefährlichste Variante, weil Misstrauen kann sich dann wiederum bündeln. Ja, und es kann dann natürlich, es ist jetzt auch viel einfacher, dass Misstrauen gebündelt wird in Form von sozialen Medien. Das geht ganz flott. Und es entsteht quasi eine Gegenbewegung. Ja. Und deshalb auch die Tendenz zu populistischen Annahmen, ja, zu rechten Tendenzen. Und das wiederum schwächt unsere Demokratie. Und es gibt ja sehr viel in der Demokratieforschung, sehr viele Theorien. Und es gibt eine Demokratieforscherin, die Marina Nord, die hat beispielsweise gesagt, dass für den durchschnittlichen Weltbürger das Niveau der Demokratie noch auf dem Stand von 1987 ist. Und sie sagt auch, dass der Demokratieverfall, dass der sozusagen sich in 1000 kleine Minischritte untergliedert und dass die Schwelle, wann diese Schwelle sozusagen überschritten wird, dass sie sehr, sehr schwierig zu identifizieren ist. Und sie sagt auch, die Menschen sind desillusioniert von Demokratien, weil sie wirtschaftliche Probleme haben. Sie fühlen sich nicht zugehörig, sie haben Ängste. Und sie sagt, Deutschland hat eine stabile Demokratie, also Deutschland schätzt sie noch als stabile Demokratie ein, meint aber, was sie beobachtet, ist eine zunehmende politische Polarisierung. Und dass diese politische Polarisierung das Gefahrenpotenzial hat, die Demokratie zu gefährden und zu schwächen.
Ich hätte ein konkretes Beispiel aus dem eigenen Leben, aber auch jetzt bei mir im Beruf, auch in meinem Team. Wir haben also auf der einen Seite tatsächlich diese Einsparungen und zum Beispiel fehlen Erziehungskräfte. Dann leidet die Kinderbetreuung. So, und jetzt hast du also die Anforderung, die Leute sollen bitte arbeiten, die sollen mehr arbeiten. Ja, Frauenerwerbstätigkeit soll steigen. Ja, wir brauchen mehr Leute, die einzahlen. Es wird jetzt auch diskutiert, die beitragslose Mitversicherung von Ehepartnerinnen, Ehepartnern einzuschränken. Aber gleichzeitig haben die Leute, die arbeiten, und zwar inzwischen Mütter und Väter, das Problem, dass die Kinderbetreuung leidet. Ja, das ist ein, ja, ich will ja arbeiten, aber jetzt ist wieder Notbetreuung und jetzt kann ich wieder nicht hin oder mein Mann oder ich muss zu Hause bleiben beim Kind, bei den Kindern. Und ich verstehe schon, dass das wiederum dann dazu führt, dass Leute sagen, ja toll, dann zahle ich so hohe Steuern und Abgaben, aber kriege die Leistung nicht zurück. Ja, ich bin jetzt natürlich keiner von denen, die sagen, man geht auf den Staat los. Ja, ich bin loyal, aber ich verstehe das Frusterlebnis, wenn also auf der einen Seite Anforderungen gestellt werden und dann aber dass die soziale Infrastruktur, in dem Fall Kinderbetreuung, so schwach wird, dass man kaum noch Möglichkeiten sieht, diese Anforderungen zu erfüllen.
Wenn man auch versucht, Teilzeitarbeit natürlich mit einzuschränken gleichzeitig. Soll ja nicht unmöglich gemacht werden, klar, manche übertreiben es auch ein bisschen mit der Kritik. Aber insgesamt, klar, wird es ja dadurch nicht erleichtert, sondern wenn man es auch noch schwieriger machen sollte, mehr oder weniger grundlos in Teilzeitarbeit zu gehen, dann bedeutet es ja automatisch, dass ich mich explizit nicht mehr mit nicht allein gewinnbringenden, also finanziell gewinnbringenden Tätigkeiten beschäftigen kann. Weil es muss ja, klar, natürlich gibt es Ausnahmen für, wenn wir sagen, man ist als alleinerziehende Mutter, Schrägstrich Vater oder meinetwegen auch in der Partnerschaft, aber man will die Kinder aufziehen und so weiter. Aber das ist ja nicht alles. Also es kann ja wirklich auch mal sein, wirklich nur für das Kind auch da zu sein, keinen besonderen Grund für Teilzeit zu haben etwa. Dann zu sagen, einfach mehr Zeit mit den Kids verbringen. Ich meine, dank Homeoffice kombiniert sich das oft ohnehin. Und dann werden halt auch gerne, und das ist mein Eindruck, natürlich sehr viele Neider auch
geschürt. Weil das ist immer dieses ganz große Bild, dass man sagt, naja, wir können euch, liebe bedürftige Menschen, die sogenannte untere Klasse oder wie man es immer bezeichnen will, kein weiteres Bürgergeld, Hartz IV oder was sonst als nächstes Modell kommt, mehr geben, weil da sind ja jetzt die Ausländer, denen wir helfen wollen. Beschwert euch bei denen, ist dem Problem. Auch wenn nachweislich natürlich nicht den Leuten besser ging, bevor die Flüchtlinge sozusagen kamen. Aber es geht ja letzten Endes um die Kommunikation, dieses Solidarische. Glaube ich, das ist so ein bisschen das, was fehlt. Niemand will dir ja an die Gurgel letzten Endes, oder?
Also werden also die verschiedenen Gruppen gegeneinander ausgespielt.
Ja.
Anstatt, dass man quasi sagt, wir stärken gemeinsam die soziale Infrastruktur, beispielsweise, weil wir ja auch Leute brauchen, die in der Pflege, in der Kinderbetreuung und so weiter arbeiten. Mhm. Statt also das zu erkennen, wird gesagt, ja, die anderen, die belasten dich noch zusätzlich.
Ja. Also wirtschaftliche Interessen und soziale Interessen müssen einfach zusammengedacht werden. Ja. Und wie du eben auch sagtest, Michael, sie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ja, und das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Und diese Unzufriedenheit, das hast du Ihnen ja auch angesprochen, diese Annahmen, die dann fallen. Ja, die Menschen sehen sich nach einfachen Antworten. Ja, und wie funktionieren diese einfachen Antworten? Ja, sie sind relativ einfach gestaltet, weil komplexe Antworten, die sind nicht mehr gewünscht und sie werden auch nicht mehr verstanden. Mhm. Die Menschen wollen einfache Antworten. Es geht einem nicht gut.
Wer ist
und
schuld?
Wer ist schuld?
Genau.
Ja? Und genau das führt zu diesen populistischen Annahmen und der Annahme, dass wenn man quasi einen Hauptgegner hat und wenn man dieses Problem, was ja wirklich dann Ursprung für alle Probleme ist, relativ einfach erklären kann, dann will man das auch schnell beseitigen und hält auch quasi nur eine Lösung für die richtige.
Ja, ja, einerseits, ne, haben wir sogar mal im letzten Podcast sogar genau darüber gesprochen. Das ist, es ist ja, der erste Schritt ist zu erkennen, dass es mehrere oder dass es ein komplexer Zusammenhang verschiedener Variablen ist. Das ist Schritt Nummer eins.
Genau.
Der zweite Schritt ist zu erkennen und zu akzeptieren, dass eine Antwort darauf auch gleichzeitig ein bisschen langatmiger ist. Mhm. Nicht unbedingt im Sinne der Politikerinnen und Politiker, die natürlich auch gerne sich beim Reden selbst zuhören, aber im Sinne eines Diskurses. Weil das fehlt häufig. Ich finde, sowohl auf der politisch linken als auch auf der politisch rechten Seite, geschweige denn die Mitte, die ich häufig eher als apathisch, als wirklich mittig empfinde, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, genau das ist, womit wir ja auch immer wieder ansetzen wollen. Ich meine, wozu machen wir das Ganze? Wir machen das ja, um gewissermaßen Dialog etwas zu fördern. Die, die uns sowieso nicht zuhören wollen, also vielleicht explizit uns, die werden da sowieso nicht schlauer draus werden. Die bleiben dabei stehen. Aber ich weiß ja, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft hier in Deutschland, funktionierender Rechtsstaat und so weiter, prinzipiell ja bereit sind, zuzuhören und das halt anzuerkennen. Und deswegen hoffe ich auch immer, dass gerade diese Art von Dialogen, die wir zu zweit oder zu dritt eben dann auch mal führen, so ein bisschen ankommen in der Richtung.
Ja, also das ist eigentlich ja auch tatsächlich, warum wir das auch machen und warum wir dann auch gesagt haben, wir gehen raus. Ja, du warst ja einmal bei uns eingeladen und jetzt gehen wir auch raus, weil wir das Gefühl haben, es fehlen Orte für einen Dialog, weil dieser Freund-Feind-Dualismus, immer muss jemand anderes schuld sein. Und die Gruppen werden gegeneinander ausgespielt. Ich glaube wirklich, der reduziert Komplexität und am Ende des Tages schadet er. Also um ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, ich habe auf Mastodon gerade wieder dazu gepostet, ich hatte ja schon letztes Jahr darüber geschrieben, die Annahme, es würde den Rechtspopulismus schwächen, wenn weniger Zuwanderung stattfindet, ist empirisch einfach widerlegt. Wir haben das jetzt übrigens auch gerade in Deutschland, ein weiterer Fall. Ja, die Asylbewerberzahlen gehen zurück, die Zuwanderung gehen zurück. 2025 ist Deutschland geschrumpft, die Bevölkerung in Deutschland schrumpft. Und die AfD ist überhaupt nicht schwächer geworden. Das ist etwas, was ich sozusagen als Politikwissenschaftler sehe überall auf der Welt. Es funktioniert nie. Wir hatten Japan als Beispiel. Ja? Die Bevölkerung schrumpft, Wahlergebnis nach rechts. Es stimmt einfach nicht, dass man sozusagen durch die Reduktion von Zuwanderung sozusagen das auflösen könnte. Also Migration als Problem darzustellen für Demokratie, wenn man weniger Migration hätte, dann ginge es der Demokratie besser, sage ich als Politikwissenschaftler, ist widerlegt. Ja, ich kenne keinen empirischen Beleg dafür. Japan, 3% Ausländeranteil. Und in den Wahlen rutscht man nach rechts. Was soll das, Leute? Ja? Lasst euch nicht für dumm verkaufen. Das zu behaupten, wenn ihr die Migration reduziert, dann wird alles wieder gut, ist im Gegenteil. Es wird schlechter für die Wirtschaft, es wird schlechter für die soziale Infrastruktur. Ja. Ich bin auch kein Fan von Open Borders. Ich sage nicht alles auf. Ich war immer dafür, dass man sagt, natürlich Grenzen sichern, aber Fachkräfte und humanitäre Zuwanderung, also Sonderkontingente zum Beispiel, erlauben. Das ist es. Ja. Aber zu sagen sozusagen, es reicht gegen Migration zu sein, gegen Ausländer zu sein und damit würde alles gut, ist aus meiner Sicht, höflich formuliert, ist es Rechtsmimesis, alltagssprachlich formuliert, ist es Schwachsinn.
Ja, und auch tatsächlich widerlegt, dass das zu irgendwelchen Einkommenssteigerungen führt.
Es zeigt aber auch, dass Faktenwissen alleine nicht mehr ausreicht, um an Menschen heranzukommen. Ja. Ich glaube, das, was alle Menschen benötigen, mit oder ohne Migrationshintergrund, ist einfach Positivismus und Zuversicht, die wir den Menschen geben müssen. Weil, also es ist im Endeffekt ja so, wir werden am Tag Bescheid mit negativen Nachrichten. Mhm. Es ist alles schlecht. Und das hinterlässt natürlich Spuren. Und Menschen brauchen Zuversicht, um an etwas zu glauben, um auch an Solidarität zu glauben. Und vor allen Dingen brauchen sie auch das Gefühl, dass sie zugehörig sind. Und deshalb muss uns genau dieser Spagat gelingen, dass wir alle Menschen in unserer Gesellschaft abholen.
Ja, das macht mich aber ehrlich gesagt so ein bisschen fertig, halt dieser fehlende Zugang oder der Wille, sich vielleicht auch dem Problem aktiv zu stellen. Also wir haben dann irgendjemanden, der halt auf der Straße meinetwegen interviewt wird und sagt, was ist eigentlich ihr größtes Problem? Ja, Zuwanderung. Okay, das ist meistens wirklich bei den Top 3 der meisten, würde ich sagen. Okay, kann ich ein bisschen nachvollziehen, so ein bisschen befremdlich, vielleicht auch unterschiedlich aussehende Männer. Diese ganze Berichterstattung hast du ja auch schon wunderbar genannt. Aber ist das ernsthaft wirklich dein größtes Problem oder macht es dir nicht mehr Sorgen, dass du zum Beispiel deine Miete regelmäßig nicht bezahlen kannst oder dass es mittlerweile 80% deines Einkommens frisst oder was auch immer, in welcher Schicht du dich befindest? Oder verknüpfst du in deinem Punkt jetzt, dass wenn weniger Einwanderung wäre oder weniger Flüchtlinge, weniger Migration, nennen wir es wie wir es wollen, dass dadurch du auf einmal mehr Geld zur Verfügung hättest? Das ist so diese Schwierigkeit, weil die aktuellen politischen Rechten sind auch nachweislich, ich weiß gar nicht mehr, was Leibniz-Institut, irgendein Institut hat es ja ausgerechnet, dass unter der aktuell sehr rechten Partei, unter der AfD ganz konkret, wahrscheinlich diese einkommensschwachen Schichten unserer Gesellschaft noch am wenigsten was davon haben werden. Das haben sie ja belegt. Das haben sie ja wirklich ausgerechnet. Da könnten sie kurz gesagt, weil wir ja auch logischerweise keine Parteiwerbungen machen, jede andere Partei wählen, hätten am Ende wahrscheinlich noch mehr in der Tasche dann. Und das ist das, was mich immer dann so ein bisschen fertig macht, dass du deine eigene Xenophobie im Grunde schon über dein eigenes Wohl stellst, mit deinen abstrakten Ängsten argumentiert.
Ja, nach dem Motto, ich bin selber bereit, dass man mir die Krankenversicherung abnimmt, wie in den USA. Hauptsache, die Hispanics bekommen sie nicht. Ja? Genau. Also man spielt die Gruppen gegeneinander aus und bringt Leute dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen. Ich würde dir zustimmen, das ist nicht ein deutsches Phänomen, das ist tatsächlich ein weltweites Phänomen. Aber was machen wir da? Wie kann man das stoppen?
Richtig.
Es gibt nicht die einfache Lösung, um das Ganze zu stoppen. Aber deshalb sage ich das auch ganz bewusst, ganz oft. Deshalb ist Demokratiestärkung ein ganz, ganz wichtiger Teil. Wir dürfen nicht einfach davon ausgehen, dass Demokratie selbstverständlich ist, sondern wir müssen was tun. Aber nicht wir alleine, sondern alle gemeinsam müssen die Demokratie stärken, dass der Solidaritätsgedanke einfach nicht komplett verschwindet und dass Menschen füreinander in unserem Land für das Wohl von allen Menschen einfach auch einstehen.
Demokratie geht ja nur miteinander. Ich meine, wenn wir anfangen, die Demokratie von oben festzulegen, haben wir eigentlich gar keine Demokratie mehr in dem Sinne. Ne? Wir sind ja alle dran beteiligt.
Und da können wir tatsächlich, weil du hast es erwähnt, eine positive ein positives Ereignis auch schildern, nämlich die Wahlen in Ungarn. Wir haben tatsächlich in Ungarn die Situation gehabt, dass über 16 Jahre ein Rechtspopulist an der Macht war. Ungarn schrumpft massiv, es lässt praktisch keine Zuwanderung zu. Hetze erst gegen George Soros zum Beispiel, später auch gegen Zelensky, Ukraine. viel Abwanderung, viele junge Leute, die das Land verlassen haben. Und trotzdem hat es jetzt ein demokratischer Kandidat, EVP, geschafft, gegen das gesamte Mediensystem, gegen das gesamte politische System, auch die öffentlich-rechtlichen Medien waren in Hand der Regierung Orbán gewesen. Und wie hat er das gemacht? Er ist tatsächlich von Ort zu Ort gezogen und hat über 2 Jahre hinweg die Menschen direkt angesprochen, weil er in den Medien gar nicht vorkam. Ja, also ich mag ja, also der, quasi der Kandidat hier von jetzt der kommende Ministerpräsident in Ungarn. Und ich finde, das ist schon Wahnsinn. Es zeigt aber halt auch, dass eine größere Demokratie mit 200 Millionen Menschen, natürlich das viel schwieriger ist, das umzusetzen, als jetzt ein Land mit der Größe von Ungarn, das ja kleiner ist von der Bevölkerungszahl als Baden-Württemberg. Das heißt, tatsächlich glaube ich schon, dass wir diese Solidarität nicht mehr als gegeben voraussetzen dürfen. Wir müssen sie wieder erzeugen. Und da sind zum Beispiel so Podcast-, Videocast-Formate ganz wichtig. Ich mache aber auch die Erfahrung, dass die Menschen auf Reden und Vorträge, auf die echte Begegnung mehr denn je stehen. Ich glaube, ich habe es auch mal erwähnt, dass sogar Kinder wieder ganz toll reagieren auf Theater mit echten Menschen, wenn sie echte Schauspielerinnen, echte Schauspieler sehen, dass sie sehen, das ist was ganz anderes, wie wenn ich nur perfekt kuratierte Videos sehe. Ja. Echte Menschen sind halt doch nochmal was anderes. Also diese Solidarität von quasi, die du eingefordert hast, die müssen wir wieder erarbeiten. Die fällt nicht vom Himmel.
Die fällt nicht von Himmel und im Endeffekt brauchen wir auch Angebote, um diese Solidarität um die Solidarität wieder zu intensivieren. Und damit komme ich wieder zurück auf die soziale Infrastruktur und auf die soziale Arbeit. Die soziale Arbeit schafft so wertvollen Austausch und Begegnungen zwischen Menschen. Und wenn dieser Faktor wegfällt, dann können wir die Solidarität nicht untereinander stärken. Und wir müssen versuchen, auch in erster Linie und das müssen wir wirklich mit aller Kraft versuchen, die Wichtigkeit der sozialen Arbeit und aber auch ihrer Absicherung, ihrer finanziellen Absicherung einfach zu erreichen und jedem kenntlich zu machen. Wenn diese Komponente wegfällt, haben wir eine Schwächung unserer demokratischen Strukturen, weil die Demokratie ist auf Menschen angewiesen, die sie tragen. Aber Menschen, die die Demokratie tragen, sind auch angewiesen auf eine Demokratie, in der sie sich wohlfühlen, in der sie teilhaben können und an der sie partizipieren können und sich vor allen Dingen auch gleichwertig behandelt fühlen.
Also wenn ich da nachfragen darf, weil das würde ja dann bedeuten, ich bin ja ein Anhänger sozialer und ökologischer Marktwirtschaft, war übrigens 1994 CDU-Grundsatzprogramm, habe ich damals als junger JUler mitgekämpft. Ich stehe immer noch dazu, soziale und ökologische Marktwirtschaft. Das würde aber doch dann bedeuten, dass also der Ersatz von Menschen zum Beispiel durch Pflegeroboter quasi technologische Infrastruktur wäre, aber nicht soziale, weil die Begegnung zwischen den Menschen dann wegfallen würde.
So. Also KI bzw. Technologien ist ja eine unheimliche Bereicherung für unsere Gesellschaft und das sollte man auch nicht negativ sehen. Ich denke tatsächlich aber, dass wir transparent darüber reden müssen, wie wir beides hinbekommen.
Also ergänzen, aber nicht...
Ergänzen, aber natürlich nicht komplett austauschen, weil eine Maschine kann nur so gut sein, wie der Mensch, der hinter der Innovation steckt und mitdenkt.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, der uns weiterbringt.
Also würde das bedeuten, ein Pflegeroboter darf die Arbeit ersetzen, aber nicht das Gespräch? Ist das sozusagen... kann man das zwischenmenschlich?
Die Sozialkomponente kann ein Roboter natürlich nicht ausgleichen. Ja, und das wäre auch fatal, wenn man sagen würde, naja, wir sind jetzt in der Entwicklung so weit fortgeschritten, dass wir das soziale, menschliche Miteinander gar nicht mehr brauchen. Aber es kann ein Zusatzangebot sein, um das Ganze nochmal zu untermauern. Aber das menschliche Füreinander einstehen und Dasein, das ist nicht durch Maschinen zu ersetzen.
Würde ich auch sagen, AI-Girlfriend ist keine echte Beziehung.
Oder? Es gibt sicherlich ein paar Einzelne, die zumindest eine gewisse buchstäblich fast schon Befriedigung daraus erfahren. Aber ich glaube, ultimativ, das ist natürlich keine Lösung für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft. Also die meisten von uns haben ja so viel, Awareness, dass sie natürlich wissen, ich unterhalte mich gerade mit einem
Computer. Ich meine, wer weiß, wenn die Dinger so komplex eines Tages werden, dass sie so eine Art, dass man ihnen vielleicht auch wirklich ein Bewusstsein zuordnet. Okay, dann können wir die Diskussion nochmal in 50 Jahren oder was starten, aber da sind wir ja noch weit von entfernt und bis dahin ist, glaube ich, klar und auch schon mehrfach B- und erwiesen, schon in frühen Zeiten der Psychologie und Psychiatrie, teilweise auch traurigerweise mit schlimmen Experimenten, dass Menschen natürlich wahnsinnig werden, wenn sie auch keinen Kontakt haben und wenn es wenig Kontakt ist und vielleicht dann auch schlechter Kontakt, wenn ich das mal qualitativ bewerte, dann finden natürlich auch ein paar extreme Wandlungen im Schädel statt. Also du leistest ja als Gesellschaft schon viel, wenn du es schaffst, entsprechende Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen, wo sich Leute auch mal einfach treffen können. Also dann stellst du meinetwegen als ein Verein oder als Social Business oder was auch immer Räumlichkeiten zur Verfügung. Lass es anonyme Alkoholiker sein, wenn es Probleme sind oder meinetwegen sowas wie anonyme alleinstehende Menschen oder so, ja, dass du in Kontakt kommst. Also es muss nicht immer zwangsläufig, glaube ich, super teuer sein, aber offensichtlich die meisten Dinge, die ja unsere Gesellschaft tragen, wo die Menschen wirklich auch Hilfe brauchen, sowas erfordert natürlich mindestens mal ein Budget, wenn wir es mal kurz fassen. Ja. Dann treffe ich das ungefähr.
Ja, natürlich. Es braucht ein Budget, um diese wertvolle Arbeit zu leisten.
Weil nicht alle auch das komplett ehrenamtlich, freiwillig, schrägstrich machen.
Es wäre auch falsch zu erwarten, dass alles nur auf ehrenamtlicher Basis stattfinden soll.
Ja, das ist ein valider Punkt, ne?
Ja, also genau. Ich meine, ich höre gerade auch ganz aufmerksam zu, weil ich zum Beispiel natürlich denke an OnlyFans beispielsweise. Ja, diese Seite, wo Leute dann sich quasi vermarkten an ihre Fans. Und da haben wir jetzt schon den Fall, dass KI eingesetzt wird, um Dialoge zu imitieren. Das heißt, die Fans zahlen und die denken dann, die chatten mit der Person, aber in Wirklichkeit sind die Antworten KI generiert. Also als Religionswissenschaftler, meine Doktorarbeit war ja Religion und Hirnforschung, muss ich halt sagen, dass wir Menschen ganz schlecht dafür ausgestattet sind, zwischen simulierter Interaktion und echter Interaktion zu unterscheiden. Religionen funktionieren ja so, dass wir quasi Agency, also Personalität annehmen, ja, in der Welt, in den Wolken, in den Bergen, in den Bäumen. Und dann quasi, wenn jetzt Computer mit uns sprechen, ja, dann muss ich sagen, haben wir jetzt schon Fälle, wo Leute sagen, endlich erkennt mich die Superintelligenz und endlich erkennt mal jemand, wie genial ich bin. Ja, vor allem wir Männer sind gefährdet, dass wir dann quasi sich dann erwählt fühlen. Und deswegen finde ich das so wichtig, diesen Hinweis darauf zu sagen, dass das Technologische, das Soziale ergänzen soll, aber eben nicht ersetzen darf. Für mich ist das eine Frage der Menschenwürde. Natürlich kann ich mir einen Pflegeroboter vorstellen, der einen alten Menschen im Leben unterstützt. Ja, und ob das in der Küche ist oder beim Transport, beim Tragen, kann ich mir alles vorstellen. Aber in dem Moment, wenn es um die soziale Beziehung geht, dann würde ich sagen, dann darf das nicht durch einen Roboter ersetzt werden. Ja, auch wenn sich das noch so gut anfühlt oder mindestens bräuchte es die aktive Zustimmung des Nutzenden, weil ansonsten sehe ich wirklich die Gefahr, dass wir die älteren Menschen sozusagen wegsperren und die werden dann quasi betüdelt, technologisch und sozial, aber sie sind in Wirklichkeit nicht mehr Teil der sozialen Infrastruktur, sie sind nicht mehr Teil der menschlichen Gesellschaft, sondern wir hätten sie quasi technologisch abgeschoben. Das darf doch nicht sein, oder?
Wir erleben es ja jetzt schon. Also wenn du deine Fragen eingibst und so weiter, dann heißt es ja auch immer, das ist ein sehr guter Beitrag. Da hast du dies und das wunderbar miteinander kombiniert. Eine intellektuelle Höchstleistung. Text, Text, Text. Wie denkst du denn ansonsten noch über bladibladibla? Und dann sagst du irgendwas und dann heißt es, ach, genial, also da muss man erst drauf kommen. Also der Grad an Öl, der so an einen rangeschmiert wird, geht ja schon langsam ins Lächerliche ran. Ja. Und jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vielleicht Systeme entwickeln, die explizit dafür entwickelt werden, um einfach nur noch Menschen zu pampern, vor dem Hintergrund gerade, wir wissen ja, je älter jemand ist, also ne, gibt ja gewisse Korrelation, desto anfälliger ist man ja meist so für Technologien. Es ging ja los mit diesem Enkelbetrug und so, ne, über Telefon, jetzt über Computer, die Spam-Mails werden auch immer schwieriger zu erfassen. Dann ziehen sich ja Leute mehr in ihre Bubble zurück. Ja? Und allein Bubble ist ja auch wieder so ein Riesenthema, was auch mindestens alle 2-3 Folgen bei uns irgendwie auch auftaucht. Das ist, du willst ja möglichst viel Traffic generieren, du möchtest, dass zum Beispiel deine KI besonders beliebt ist und dann gehst du in deine kleine KI-Bubble rein, muss ja nicht mal KI sein, dann geht es weiter mit den sozialen Medien in deiner Bubble, wo ihr euch gegenseitig dann extremisiert oder hochschaukelt in der Form. Und den einzigen, die das in der Regel nicht passiert, sind entweder die, die sich gar nicht erst mit sowas beschäftigen, also aus den Konzernmedien zumindest rausgehen, so die Instabooks und Facegrams und was es nicht alles gibt, und dann lieber ins Fediversum vielleicht steigen, um vielleicht echte Unterhaltung auch zu führen. Also wo dir nicht die ganze Zeit, ah, guck mal, hier Beitrag und der hat was Kontroverses gesagt hier, schick ihm mal eine Brandbombe oder sowas. Und wenn wir das, glaube ich, schaffen, auf so eine Art non-digitale Ebene zu bringen, wo man halt auch vielleicht diesen Austausch hat oder was auch immer, ähnlich vielleicht wie bei einem Podcast, glaube ich, ist ja auch schon ein Stück geholfen, oder?
Im Endeffekt, weil ihr auch das Thema technischer Fortschritt, KI, angesprochen habt, es ist auch wichtig, dass alle Menschen an diesen Entwicklungen partizipieren. Ja? Dass wir auch dafür Sorge tragen, dass hier auch keiner durch das Netz fällt und es auch wirklich einige Gruppen sich etablieren, die sich sehr gut auskennen und andere wiederum haben überhaupt gar keine Möglichkeit, hier Erfahrungen zu sammeln und dann auch zu erfahren, okay, was ist denn jetzt beispielsweise Fake? Was ist kein Fake, sondern dass wir alle mitnehmen, dass wir da auch ein bisschen stärker daran denken müssen. Die Entwicklungen sind so rasant aktuell. Mhm. Ja? Und wir brauchen tatsächlich Konzepte, um die Bevölkerung mitzunehmen.
Sykophantism ist das der englische Begriff dafür. Man würde im Deutschen vielleicht grob sagen Schleimerei. Das heißt, KI ist schon jetzt in der Lage, die Leute zu bestätigen und sich gut fühlen zu lassen. Und das könnte natürlich als Verdummungsinstrument eingesetzt werden. Übrigens kommt es schon in Orson Welles 1984, kommt es schon vor, wo er dann quasi George Orwell, 1984, da kommt es schon vor, dass da quasi eine Maschine generiert Inhalte, Musik und so weiter, um die Leute ruhig zu halten, um sie dumm zu halten. Sie darf aber keinerlei sinnvollen Inhalt haben, weil sie soll die Leute ja sozusagen für den Big Brother kontrollierbar machen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein großes Thema wird. Also man kann, schon jetzt könnten wir sagen, und das haben wir ja schon länger, Privatfernsehen und so weiter, die Debatte, wann ist es wirklich noch sozusagen Information und wann geht es dazu über, dass man Leute eigentlich verdummt und ruhig stellt. Und wenn ich dich also richtig verstehe, würde man quasi sagen, Demokratie lebt davon, dass man nicht zulässt, dass Menschen quasi ruhig gestellt werden, sondern sie zur Partizipation einlädt, gewinnt. Auch dann, wenn es ihnen vielleicht wirtschaftlich schlechter geht und sie sich nicht das neueste KI-Abo-Modell leisten können.
Ja, sie müssen die Möglichkeit haben, Erfahrungen zu sammeln. Sie müssen die Möglichkeiten haben, geschult zu werden, um nämlich wertvolle Erfahrungen auch für den richtigen Einsatz von KI und Technologien bereitzuhalten. Also das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, der einfach, wenn er nicht gegeben ist, auch wieder zu einer Demokratieschwächung beitragen kann.
Es geht ja bei der frühen Sozialisierung in der Regel los. Also ich spreche von Kindergarten, Grundschule und so weiter. Und den größten Gefallen, den wir den politischen Extremen natürlich tun können, ist sozusagen, und deswegen habe ich auch mit meinem Diskurs häufig auch meine eigenen Grenzen. Ich sage immer, ich bin bereit, Kompromisse einzugehen, natürlich immer zu diskutieren. Aber wenn ich zum Beispiel schaue in so einige Wahlprogramme, wie sie jetzt für die Landtagswahlen auch relevant waren, Sachen wie Homeschooling zum Beispiel einzuführen, nach amerikanischem Modell, also explizit in eine Bubble zu ziehen, die Familie ist. Ja? Kann ja eine ordentliche Familie sein, will ich nichts sagen. Aber wir nehmen den Faktor der gesellschaftlichen Sozialisierung raus. Oder dass zum Beispiel so Sachen sein sollen wie Abschaffung von etwaigen Beauftragten. Ja, sei es jetzt Antisemitismusbeauftragter zum Beispiel. Wo es dann darum geht zu sagen, naja, wir fahren das ganze Programm mit der vielleicht einerseits Erinnerungskultur oder eben Aufklärung, vielleicht ist das auch nochmal ein zutreffenderes Wort, komplett zurück. Wo wir aktiv, deswegen bin ich drauf gekommen, Richtung Verdummung so ein kleines Stückchen gehen, dass wir sagen, naja, wir sorgen dafür, dass die Menschen sich auch nicht zwangsläufig, wie zum Beispiel in der Schule, damit auseinandersetzen müssen. Also quasi das Gegenteil von einer pluralistischen Gesellschaft schaffen. Ne? Ein weiterer Punkt war ja zu sagen, Menschen am besten auch ganz offiziell in zwei Klassen aufteilen. Sowas wie ethnisch Deutsche, was immer das dann auch ist bei 16 Bundesländern und was weiß ich noch, und sozusagen zweite Klasse Deutsche, wozu wahrscheinlich wir beide zählen würden schon mal mindestens, und die dann auch verschiedene Aufmerksamkeit, sage ich mal, vom Staat dann kriegen würde. Also so eine richtige Dystopie, die aber den wenigen natürlich dann aber auch nützen würde, wenn du eine Gruppe mehr oder weniger runterschraubst.
Also für mich ist klar, ihr beide seid genauso deutsch wie ich. Das ist sozusagen
das Kompliment.
Ja, genau. Mit Kartoffeln. Was ich gerade wirklich denke und was mich da auch gerade bewegt, ich habe diese Diskussion gerade schon. Ihr wisst ja, dass ich mich immer so für die erneuerbaren Friedensenergien einsetze. Ja? Also erneuerbare, ja, Solarpunk und so weiter. Und da gab es jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder Leute, die mir gesagt haben, ich müsste doch jetzt voll glücklich sein, dass die Ölpreise und Gaspreise so hoch sind, ja, dass jetzt plötzlich Leute Elektroautos kaufen, Wärmepumpe. Das ist ja tatsächlich, also Trump schießt ja gerade den Fossilismus ab. Ja. Es ist sozusagen so, dass jetzt, dass, ja, ironischerweise führt das natürlich dazu, dass tatsächlich jetzt die Nachfrage nach erneuerbaren Friedensenergien enorm steigt. Aber, ich habe aber ein großes Aber und das geht in deine Richtung. Ich sage dann immer, ich habe auch einen YouTube-Shot dazu gedreht, es wäre mir trotzdem lieber, der Ölpreis wäre niedriger. Warum? Weil das bedeutet, genau diese Zweiklassengesellschaft, wer jetzt ein Eigenheim hat, der kann oder die kann Solarzellen aufs Dach packen, ein Elektroauto kaufen, ja, eine Wärmepumpe einbauen lassen. Ja, ich habe Wärmepumpe seit 2013, Elektroauto seit 2017, war damals noch hoch umstritten. Mhm. Aber wer zum Beispiel zur Miete wohnt, ja, hat vielleicht gar nicht die Möglichkeit.
Ja.
Und wer die Mittel nicht dafür hat, das heißt, wir gehen jetzt in diese Richtung, dass das so auseinandergeht, dass sozusagen diejenigen, die ohnehin die Mittel dafür haben, die können sich in die postfossile Welt sozusagen schon reinkaufen. Ja? Ja, und so wie hier, wir sind mit dem Elektroauto gekommen, ja? Wir verbrauchen keinen Liter Diesel oder Benzin mehr dafür. Rein Solar getankt, super. Aber was ist denn mit den Menschen, die Mittel dafür gar nicht haben? Die zahlen dann, die sind sozusagen, ich habe das mal die fossile Mietfalle genannt. Die sitzen dann quasi in einer Situation, an der sie selber nichts ändern können.
Richtig.
Und müssen diese hohen Kosten tragen. Und da sprechen wir jetzt nur von Deutschland. Wenn wir nach Thailand gucken, wenn wir nach Afrika gucken, steigende Lebensmittelpreise, steigende Transportpreise, die sozialen Folgen dafür sind gigantisch. Also ja, meine Befürchtung wäre, genau das, was du gerade angesprochen hast, dass wir sozusagen, wenn wir nicht sehr, sehr aufpassen, wenn wir Förderung beispielsweise falsch anlegen, dass es dann dazu führt, dass wir quasi eine Zweiteilung haben. Auf der einen Seite die Postfossilen, die dann mit moderner Technologie in die Zukunft abdüsen. Und auf der anderen Seite haben wir Menschen eingesperrt in fossilen Verhältnissen. Und dann wird ihnen noch gesagt, sie verursachen aber viel CO2.
Ja.
Ja, ich habe schon ein tolles Auto. Also da kann ich mir vorstellen, dass das Wut erzeugt.
Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass die Spaltung der Gesellschaft weiter vorangetrieben wird.
Ja, die schon mittlerweile die Rekordhöhen schon erreicht hat.
Richtig, wir sind in diesem Prozess quasi, der Prozess ist in Gang. Und das ist auch das, was ich im Vorfeld zu Marina Nord gesagt habe, die gesagt hat, dass der ganze Verfall sich in 1000 kleine Minischritte vollzieht und es so verdammt schwer ist zu sehen, wann die Grenze überschritten wurde. Und im Endeffekt, wir sehen die Fülle der kleinen Schritte, die aktuell wirklich vor unseren Augen passieren.
Ja.
Und deshalb müssen wir mit voller Kraft immer wieder auf die Menschenwürde hinweisen. Also es gibt mit Sicherheit auch ganz viele Debatten, wo gesagt wird, jetzt wird wieder die Menschenwürde hochgehängt. Ja, aber genau das müssen wir tun. Wir leben in Zeiten, wo wir es immer wieder erwähnen müssen.
Was schon traurig ist.
Ja, dass alle Menschen gleich sind und dass wir uns auch für alle Menschen einsetzen. Und dass wir einfach auch die Menschenwürde weiter hochhalten müssen. Und die Menschenwürde ist nicht zu diskutieren.
Ja. Ja, für viele ist halt dieses große Problem, ne, dass sie sagen, ja, das sind dann schöne Worte, das zahlt mir meine Miete jetzt zum Beispiel auch nicht oder das macht die Straße nicht oder das Stadtbild nicht schöner und damit sicherer für meine Tochter oder so ein Zeug. Also Sachen, die eigentlich gar nichts miteinander zusammenhängen. Ne? Das ist das, womit ich ständig diese großen Schwierigkeiten habe. Ich hoffe, ich kann es irgendwie ein bisschen klar machen, was ich meine.
Und das ist genau das, was Michael auch noch mal gesagt hat. Diese gewissen Themen gegeneinander ausspielen, sondern wir müssen einfach wirklich jetzt zu der Erkenntnis gelangen, dass wir das Ganze in einem Gesamtgefüge betrachten müssen. Und dass wir nicht Dinge isoliert betrachten, sondern dass sie Auswirkungen haben auf bestimmte Glieder und Teilbereiche. Und dass wir nur eine Lösung finden, wenn wir endlich damit anfangen, das große Ganze zu sehen.
Ja, also ich bin ja nicht über alle Äußerungen aus der Bundesregierung immer glücklich. Ja, wir haben zum Beispiel die Lifestyle-Teilzeit, wobei das ja von einem Lobbyverband kam. Aber trotzdem, sowas finde ich wirklich gefährlich. Es hat allerdings auch eine Äußerung gegeben vom Digitalminister Carsten Wildberger. Die hat mir sehr gut gefallen. Der hat nämlich gesagt, durch KI haben wir enorme Effizienzgewinne und es wird durchaus auch eine Arbeitsumwälzung geben. Arbeitsplätze werden gefördert sein. Und dann sprach er plötzlich vom bedingungslosen Grundeinkommen. Also quasi ein ganz anderer Ansatz, den ich so jetzt aus der CDU noch nicht gehört habe, bei dem ich auch selber jetzt noch nicht so genau weiß, weil ich würde jetzt auch eher erst einmal die ganzen sozialen Dienste ordentlich durchfinanzieren, anstatt Geld mit der Gießkanne zu verteilen. Ehrlich gesagt, weil natürlich bedingungsloses Grundeinkommen ja dann auch wieder bedeutet, das ist für die Menschen in Deutschland und schließt andere aus. Also es ist sozusagen, für mich fühlt sich das noch nicht durchdacht an, aber vielleicht müssen wir tatsächlich die Diskussion drehen und eben sagen, vom ständigen Knappheitsdenken und vom ständigen, wir müssen alle immer mehr arbeiten, um irgendwie die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber China herzustellen, ja, während die chinesische Bevölkerung schon implodiert und China nur noch durch Exporte überlebt, dass wir vielleicht eben tatsächlich sagen, nee, wir sollten die Effizienzgewinne durch KI und neue Technologien auch in die soziale Infrastruktur investieren. Wir müssen wegkommen von einer Debatte, die grundsätzlich immer nur sagt, das ist alles nur Kostenfaktoren, ja, und sondern vielleicht wirklich wieder dahin kommen zu sagen, wofür haben wir denn eigentlich Fortschritt? Ist Fortschritt tatsächlich nur, dass diejenigen, die reich sind, immer reicher werden? Oder ist Fortschritt nicht eigentlich so wie in der sozialen und ökologischen Marktwirtschaft ja mal gedacht, dass man gesagt hat, wir gucken, dass der Laden beieinander bleibt und diejenigen, die Hilfe brauchen, die nehmen wir mit. Seht ihr da Chancen oder sind die Mächte, die das quasi gegeneinander ausspielen, die Menschen dann auch auf Dauer zu stark?
Ein echter Fortschritt wäre auf alle Fälle einfach den Mehrwert von der sozialen Infrastruktur und von sozialer Arbeit endlich zu sehen und auch bereit zu sein, die vielen Synergieeffekte zu erkennen, die einfach auch der gesamte soziale Bereich mit wirklich super engagierten Menschen zur Verfügung stellt für unsere Gesellschaft. Ja. Und das wäre, finde ich, ein riesiger Fortschritt, weil an diesem Punkt hängen wir seit Jahren. Wir müssen immer kämpfen. Wir kämpfen immer und wir müssen immer argumentieren, warum wir wichtig sind.
Ich glaube nämlich, dass das beste Argument wird vermutlich der Schneeballeffekt sein. Da bin ich gerade so über deine Aussage damit drüber gestolpert. Das wird so ein Schneeballeffekt sein, den du schwierig zeigen kannst. Ich habe ja einige Jahre in der Unternehmensberatung verbracht. Das ist jetzt ein Thema, was nicht direkt natürlich anknüpft. Aber da ist es ja häufig so, okay, es geht um ein Projekt, meinetwegen irgendwelche IT-Infrastrukturen und so weiter zu legen. Ja, also in dem Sinne wirtschaftlich sinnvolle Sachen. Das wird gerne gekauft, das wird gerne gemacht, man kann viele Kosten sparen. Es werden keine Leute entlassen, wunderbar, alles happy. Aber dann wollen wir natürlich im Rahmen des Projekts zum Beispiel noch eine Art Change Management mit dazu verkaufen. Also übersetzt, wie nehmen wir die Leute mit? Denn alle Argumente für, in dem Sinne Wirtschaftlichkeit, sprechen für dich. Das neue System ist billiger, es ist schneller, es ist verlässlicher, es ist qualitativ hochwertiger und es ist sogar einfach zu bedienen. Das heißt, eigentlich Win-Win. Und am Ende ist, glaube ich, locker jedes zweite Projekt gescheitert. Mhm. Ganz einfach, weil du nicht an den Faktor Mensch denkst. Wo du sagst, ja, es reicht, wenn wir die IT... Ich meine, das Ding verkauft sich sozusagen von selbst im Unternehmen, weil die Leute, die wissen ja, dass es besser ist. Nee, wenn du die Leute nicht an Bord nimmst, wenn du den Menschen nicht explizit darauf irgendwie trainierst, ihn schulst und so weiter und auch ihm das Gefühl gibst, das ist nämlich auch das Spannende, ihm auch das Gefühl gibst dem Menschen, du wirst... Man hört auf dich oder man nimmt dich ernst, wenn du Schwierigkeiten hast, irgendwie mitzunehmen, dann radikalisieren sie in der Regel auch nicht, indem sie dann sagen, nö, ich mache da einfach nicht mit. Ich ziehe das durch bis zum Ende.
Warum soll man den KI-Software toll finden, wenn sie den eigenen Arbeitsplatz bedroht? Ja,
zum Beispiel.
Weil er sagt, ja toll, also ich muss jetzt hier, soll die KI trainieren und dann in einem halben Jahr kriege ich dann das Entlassungsschreiben.
Ja, die ganzen deutschen Voice-Actor, sind ja jetzt auch im Streik, weil Netflix ja mit deren Stimmen trainieren will eines Tages, das Ding. Das ist eines der Dinge, wo ich sage, okay, wahrscheinlich wirst du den Fortschritt nicht aufhalten können. Irgendwie kriegen die es irgendwann hin. Aber es geht ja auch um die Signale, die wir senden. Mhm. Auch, dass wir irgendwo auch sagen, hey, passt auf, ihr könnt das nicht einfach so radikal alles durchziehen, was wir machen, um am Ende den Menschen irgendwann ersetzt zu haben. Wenn ein Mensch Hilfe braucht und die auch relativ einfach findet, hat er ja buchstäblich keinen Grund, pampig zu sein, kurz gesagt. Also sich über das System zu beschweren. Deswegen diskutiere ich auch gerne über so Sachen, so utopisch sind manchmal auch scheinen, wie zum Beispiel halt bedingungsloses Grundeinkommen, wo wir dann sagen, okay, Bürokratie weg und so, und wenn du Schwierigkeiten hast, wenigstens zahlt man deine Miete, bla bla. Aber dass man den Leuten ein bisschen die Angst nimmt. Oder wir lassen die Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen einfach weg und sorgen dafür, dass, wenn es meinetwegen auch bürokratisch ist, dass zumindest mal die sozialen Sicherungsnetze oder wie wir es hier viel schöner nennen, die soziale Infrastruktur einfach funktioniert. Und ich höre ja auch aus dem, was du sagst, eine Menge Frust raus, dass man das vielleicht nicht praktisch auf Quartalsebene jedes Mal wiederholen muss, sozusagen, Leute, es geht um Menschen, hört auf, uns das Zeug zu kürzen. Ja? Trifft es das ungefähr?
Ja, das wäre halt mein Problem bei bedingungsloses Grundeinkommen ja auch, weil das ist ja wieder eine Vereinzelung. Die einzelne Person bekommt Geld, aber ob sie zum Beispiel überhaupt eine Beratung hat oder jemanden hat, ja, was ist denn mit einer Person, die beispielsweise mit Geld gar nicht umgehen kann, aus welchen Gründen auch immer, ob es eine Abhängigkeit, eine Krankheit oder so. Und da würde ich eben tatsächlich sagen, dann hilft ist mir soziale Arbeit sogar ein bisschen wichtiger, als einfach nur mit der Gießkanne Geld drüber abzuschütteln. Ja, der hat jetzt da seine 1.100 Euro, der soll gucken, wie er klarkommt.
Soll er mal machen.
Genau. Da, versteht ihr, was ich meine? Da wäre
das ist wieder Punkt.
Das ist ja das, was wir vorher hatten mit diesem KI, der einem immer recht gibt. Eine Beratung, eine echte menschliche Beratung weist sich doch auch dadurch auf, dass sie einen korrigiert, dass sie einem widerspricht, dass sie einem weiterhilft. Mhm. Und eben nicht nur einfach sozusagen quasi ja, jedes Problem mit Lob und Zuneigung zuschüttet. Also, oder? Soziale, also finde ich zum Beispiel auch der Unterschied zwischen einer parasozialen Beziehung mit einem AI-Girlfriend oder einem AI-Boyfriend und einer echten Beziehung ist doch, dass andere Menschen widersprechen. Und dass es eben nicht, dass man gar nicht sozusagen sich in eine Welt hineindenkt, in der andere nur dazu da sind, um meinen Bedürfnissen zu dienen, sondern dass es ein dialogisches Verhältnis ist. Mhm. Und deswegen würde ich quasi sagen, dass man soziale Arbeit sozusagen finanzieren muss und dass das ein anderer Ansatz ist, als zu sagen, wir schütten einfach mit der Gießkanne auf jede Person Geld aus, oder?
Geld allein ist nicht das Problem, vermute ich doch mal.
Wir brauchen auf alle Fälle Zuversicht. Zuversicht auf allen Ebenen und wir brauchen auch wieder den Glauben an die Menschen, ja, an das Positive in den Menschen. Und du hattest es eben auch angesprochen, Inan, so dieser Faktor Wertschätzung, ja. Und das erleben wir ja auch in der sozialen Arbeit, wie unheimlich wichtig es ist, allen Menschen auch das Gefühl zu geben, dass sie wertgeschätzt werden. Dass wir alles dafür tun, um ihre Würde einfach auch zu erhalten. Und dass es Menschen unheimlich gut tut, das auch durch zwischenmenschliche Nähe zu erfahren. Und das sind Faktoren, die müssen wir weiter hochhalten. Mhm. Und die sind durch nichts zu ersetzen. Ja. Und was passiert dann nämlich, wenn Menschen sich wertgeschätzt fühlen, wenn sie sich anerkannt fühlen, dann sind sie ja auch bereit, ihr komplettes Potenzial auch in beispielsweise in der Wirtschaft zu verankern. Du bist ja einfach viel motivierter, ja, wenn Schneeball. Du siehst, da sind Menschen, die glauben an mich. Ja, da sind Menschen, da kann ich hingehen, wenn es mir schlecht geht. Ich muss nicht mich irgendwelchen Gruppen anschließen oder Dinge tun, die mir im Endeffekt dann am Ende nicht gut tun. Sondern wenn es Menschen gibt, die an mich glauben und wenn sie mir helfen, dann bin ich doch auch bereit, Solidarität zurückzugeben.
Richtig. Ich meine, das wäre letztlich dein Beispiel mit dem Unternehmen, mit KI. Wenn halt ein Vertrauen ins Unternehmen gar nicht da ist, dann wird so ein Projekt eher scheitern, wie wenn man sagt, ja, es ist ein Grundvertrauen da, dann kann ich auch mitgehen. Ja? Ich finde es übrigens wichtig, den Hinweis zwischenmenschlich, weil wie gesagt, eine simulierte Wertschätzung, eine KI, die alles großartig findet, ja, das haben wir jetzt schon, das kann ChatGPT. Aber eine zwischenmenschliche Wertschätzung, also zum Beispiel auch in meinem Team, dass wir quasi da üben zu sagen, wir widersprechen aus Wertschätzung. Also es geht nicht darum, immer nur zu sagen, jede Idee, die der Chef oder die Chefin hat, ist toll, sondern Dialog bedeutet ja eigentlich zu sagen, ich habe dich so gern, dass ich sogar riskiere, dir zu widersprechen.
Toxic Positivity gibt es ja auch dieses Schlagwort, dass man ständig, also bloß kein Widerspruch, dass man alles grundsätzlich toll findet, um zum Beispiel keine Gefühle so zu verletzen etwa. Ja.
Genau, und das wäre ja nicht echte Wertschätzung, oder?
Nee.
Und wir müssen natürlich auch wieder an unserem Diskursverhalten arbeiten und etwas ändern, weil wenn wir uns die letzten Jahre und Monate einfach mal anschauen, hat sich ja auch in der Art, wie wir Diskurse und Debatten führen, vieles verändert. Ja, also da müssen wir einfach auch aufpassen, mit was für einer Vorbildfunktion wir in diese Debattenkultur einsteigen und was daraus entstehen und folgen kann.
Ja. Ich meine, das hat mir ja Mimesis als Thema. Ja, also das ist etwas, was ich auch am letzten Fachtag sehr deutlich gemacht habe. Ich weiß, viele können es nicht mehr hören, der arme Inan. aber es besagt quasi, dass wir Menschen, wir übernehmen nicht nur das Verhalten von anderen, sondern auch die Ziele von anderen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in meiner Position und überhaupt in der öffentlichen Position schlecht über andere Menschen spreche, die abwerte, dann löse ich damit nicht nur ein Verhalten aus, sondern andere werden auch die Ziele übernehmen, nämlich die angegriffene Gruppe ebenfalls abzuwerten. Ja? Das heißt sozusagen, sich bewusst zu machen, dass man nicht erst, wenn man irgendwie im Bundestag oder in der Talkshow bei Maischberger sitzt, sondern sendet die noch? Weiß gar nicht. Also,
die sendet noch.
So, okay, also im Talkshow sind echt nicht, ich mag es nicht so gern. Grüße an Land zu brechen. sondern tatsächlich Dialoge sozusagen, die wertschätzend sind, weil sie ja dann auch wieder dazu führen, dass man sagt, gut, das will ich auch. Das möchte ich auch. Ich möchte mich mit anderen nicht immer einig, aber konstruktiv auseinandersetzen können.
Das ist genau nämlich der Punkt, weil ich habe so das Gefühl, manchmal vielleicht missverstehen uns da die Leute, wenn es heißt Diskurse und vielleicht auch mal einen Kompromiss finden, dass man automatisch gleich alles Gute finden muss, was von der anderen Seite kommt oder korrekt oder wie auch immer. Also erstens mal, ich lerne bei den allermeisten Diskursen schon mal was dazu. Allein deswegen lohnt sich das. Und zweitens heißt es ja, genau, wie eigentlich im Grunde beide auch schon gesagt hat, dass es um einen gewissen Grad an Wertschätzung auch geht. Also, dass ich selbst sage, mit Leuten, die vielleicht meinetwegen noch gemäßigt rechte Positionen vertreten, die vielleicht auch sogar logisch begründbar sind, nicht unbedingt richtig sein müssen, aber logisch begründbar sind, dass man den Menschen dann zumindest zuhört, ne, das aufnimmt. Ich würde mir das gerade von Stellen wünschen, die ja vermeintlich auch Menschen dann helfen, dass sie zuhören können. Aber vielleicht auch entsprechende, weiß nicht, Aufklärungsarbeit erlauben oder, weiß nicht, im Rahmen auch der politischen Bildung. Also irgendwas wird ja möglich sein in dieser Richtung. Es geht nicht darum zu sagen, ja, okay, weißt du was, du hast recht und so machen wir es am besten oder wir teilen uns das ein bisschen auf. Das nicht, aber das ein bisschen miteinander, weil wenn wir gerade die amerikanischen Verhältnisse, wenn wir schon mal beim Thema sind, wie die Politik machen, das ist ja wirklich wie im Sandkasten teilweise. Ne? Also wie man so ein bisschen ausfällig wird, so verbal. Im Deutschen sind wir ja sehr verhalten noch verhältnismäßig dafür, aber nichtsdestotrotz, es geht ja immer mehr, wer sich die Bundestagsdebatten mal anhört, immer wieder ständig auf Angriff, lauter ad hominem Argumente, das ist dann immer etwas nervig und anstrengend zuzusehen. Aber ich glaube, es geht letztlich darum, mit den Leuten auch diskutieren zu können, aber das braucht halt immer mindestens zwei Personen.
Oder manchmal drei, wobei ich finde, das Obst steht zu dicht beim Professor.
Ja, ich wollte das ein bisschen aus dem Weg, weil sonst sehen wir dann
nicht so. Ich versuche mal hier meinen
Teil so, paritätisch. Das war nur vom Herrn Doktor der Versuch, heimlich Snacks abzugreifen.
Also unsere Gastgeberin hat uns Wertschätzung ausgedrückt, indem sie einen wunderschönen Obstteller mit organisiert hat.
Ja, es geht auch mit so.
Und das stimmt übrigens auch, genau. Also das ist sozusagen genau, was du gesagt hast. Also eine Wertschätzung auszudrücken, einfach. Ach, genau.
Und man kann Diamant schenken oder Bananen. Also.
Ja, und auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, Inan, diese Bereitschaft einfach auch zu haben, Kompromisse einzugehen. Ja, wir leben in Zeiten, wo wir mit so vielen Herausforderungen und so komplexen Problemlagen konfrontiert werden, dass es immer wichtiger wird, dass man sich versucht, in das Gegenüber hineinzufühlen und auch zu sagen, okay, wichtig ist doch, dass wir einen guten Kompromiss finden, als wenn wir hier rausgehen und jeder und die Tür ist zu und jeder hat auf seinem Standpunkt nur beharrt.
Verhärtete Freunde.
Und das müssen wir auch wieder lernen, Kompromisse auf den anderen zuzugehen. Mhm. Aber um einfach auch nochmal abschließend etwas Positives zu sagen, ich glaube daran. Ich glaube daran, dass wir das schaffen. Und ich glaube auch an das Positive im Menschen generell. Und ich glaube auch tatsächlich daran, dass es uns gelingen wird, den Mehrwert von der Arbeit, von der sozialen freien Wohlfahrtspflege, aber auch von sozialen Organisationen so darzustellen, dass es im Endeffekt auch alle verstehen können.
Also ich würde euch da gerne folgen und ich würde vielleicht auch sozusagen mal bis kurz den Advocatus Diaboli spielen. Ich komme ja aus der Religionswissenschaft, wisst ihr ja. Und da ist es natürlich so, dass die Leute die Erfahrung machen, dass sie sich gegenseitig brauchen. Ja, also klassisches Beispiel sind die Amish. Die Amish haben zum Beispiel, die Old oder Amish in den USA, haben die Krankenversicherung abgelehnt, weil sie sagen, wenn eines unserer Mitglieder krank wird, dann machen wir das selbst. Ja, da gibt es die Barn Raisings und so weiter. Dann werden Sachen organisiert und dann wird zum Beispiel das Geld gesammelt, dass die Person ihre Operation zum Beispiel bekommen kann. Das heißt, sie haben, und zwar schon vor Jahrzehnten gesagt, die soziale Infrastruktur des Staates bedroht unsere Infrastruktur, indem wir die Leute darauf trainieren, dass sie sich nicht mehr auf die Gemeinde verlassen, sondern auf die Krankenversicherung, verlieren wir die Leute. Ich finde es ambivalent, weil sie damit natürlich eine Abhängigkeit in der Gemeinde erzeugen. Ja, du kannst nicht mehr einfach austreten, weil dann verlierst du auch deine Krankenversicherung. Aber versteht ihr, ich würde von euch beiden einfach wissen, wie gehen wir mit diesem Zielkonflikt um? Wenn Leute sozusagen vom Staat wissen, der kümmert sich um mich, ich brauche gar keine anderen Menschen, sondern der Staat stellt mir die soziale Infrastruktur zur Verfügung, dann beobachte ich, dass das durchaus zu einer Entsolidarisierung führt. Umgekehrt, wenn du gar keine staatliche Struktur hast, dann entsteht eine Abhängigkeit auch von autoritären Gemeinschaften. Ja, wenn du raustrittst, bist du schutzlos. Aber da ist sozusagen, wie schaffen wir das quasi, das, was du jetzt positiv formuliert hast, dass die Menschen erkennen, ja, der Staat soll für mich da sein, die soziale Infrastruktur soll für mich da sein, aber ich behandle das nicht wie einen Laden, in dem ich mich nur bediene, ohne was zurückzugeben. Wie schaffen wir diese soziale Erfahrung, dass Menschen das gewissermaßen, was sie bisher nur in Kleingemeinschaften erlebt haben, auch tatsächlich auf eine ganze Gesellschaft ausbreiten können? Wie kriegen wir das hin?
Ich denke, durch das Schaffen von Begegnungen, Austausch, und die Kommunikation im Miteinander. Und ich glaube tatsächlich, wenn Menschen sich vom System nicht abgeschnitten fühlen, dass da unheimlich viel in Bewegung kommt, um diesen Solidaritätsgedanken zurückzugeben.
Was meinst du?
Es läuft letzten Endes, denke ich, darauf hinaus. Also das ist eine tiefere Frage, als ich jetzt gewissermaßen vermutet hätte. Denn eigentlich stellt das ja auch so eine gewisse Dualität dar. Also einerseits eine Abhängigkeit vom Staat und staatlichen Strukturen, andererseits aber auch immer durch eine Art Solidargemeinschaft einfach, die ja allerdings auch teilweise staatlich abgedeckt wird, so einigermaßen. Schwierig, ich habe da keine gute Antwort drauf. Also logischerweise, also mein Klassiker ist natürlich immer ein bisschen von beiden zu sagen. Ich brauche ein sicheres Netz, falls mal wirklich alle Stränge reißen, wenn ich depressiv werde, wenn ich krank werde, wenn ich arbeitslos werde, wenn ich pflegebedürftig werde, was auch immer, dass ich im Zweifel auch ohne Familie oder nähere Freunde klarkäme. Aber andererseits find mir einen Menschen, der ohne Familie klarkommt, also insgesamt, ja, also anderen Menschen, denen es idealerweise gut geht. Also ich sage immer, ich wünsche mir ein bisschen so eine Gesellschaft, die es jedem einzelnen Menschen ermöglicht, im Grunde eigentlich so zu leben, wie ich es aktuell tue. Also es klingt ein bisschen abgehoben, aber ich habe einen Job, den ich liebe. Ich habe eine wunderbare Familie, zwei Kids, wundervolle Frau. Ich habe häufig viel zu tun, keine Frage. Aber ich verdiene erstens voll okay und ich habe oftmals sogar auch Zeit, mich immer noch mit Hobbys, mit Familie, mit solchen Sachen zu beschäftigen. Wir haben ein Haus gekauft, das wir natürlich ein ganzes Leben noch abbezahlen werden, aber es ist immer noch ein Luxus. Das heißt, ich habe die Probleme des American Dream, wenn man das so will. Und ich weiß aber ganz genau, den meisten Menschen wahrscheinlich sogar geht es halt nicht so. Und ich würde mir wünschen, dass wir ein System haben, was sicherlich, das kann nicht jeder oder will wir vielleicht auch gar nicht jeder erreichen, aber dass wir zumindest ein Netz haben, das Leute so auffangen kann. Weil ich weiß, ich bin ja nicht so geboren. Ich wurde auch von so einem System übrigens ein, zweimal im Leben abgefangen. Ja, also mehrfach und ich bin sehr froh darüber, weswegen ich auch immer so ein bisschen meinen Lokalpatriotismus quasi habe, warum ich auch oft sage, ich bin immer noch Fan vom deutschen Rechtsstaat und auch, ehrlich gesagt, von unserer Form der Demokratie, also mehr als der amerikanischen. Das heißt, die Chancen sind da, aber es ist aktuell ziemlich in Gefahr, kurz gesagt.
Wir brauchen aber auch ein System, das dich dann nicht diskriminiert, wenn du all diese Dinge nicht erreichst.
Richtig.
Ja?
Richtig.
Oder dich in eine Schublade steckt, sondern dich genauso akzeptierst, wie du bist.
Ich meine, es wird ja immer wieder diskutiert über die, das hatten wir ja vorher auch, über die vermeintlichen Sozialschmarotzer und so weiter, also die Leute, die sich in die soziale Hängematte legen. Mhm. Aber nach meiner Beobachtung ist doch ein Großteil derjenigen, die sich aus der Sozialgemeinschaft verabschieden, sind zum Beispiel sehr reiche Leute, die sagen, ich brauche dieses nicht mehr, ich will eure Steuern nicht mehr zahlen und wenn ihr jetzt hier, was weiß ich, Erbschaftssteuer erhöht, dann gehe ich halt ins Ausland und so. Das hatten wir ja auch in New York, die Drohungen und so. Also ich sehe sozusagen einen Exit eher bei den reicheren Leuten, ja? Also wo man dann quasi sagt, nein, ich sehe nicht ein, dass ich so viel Steuern zahle. Ich will zwar, dass die Polizei aufpasst und dass ich quasi umfassend geschützt bin, aber ich bin nicht bereit, eine höhere Steuer- oder Beitragslast zu zahlen. Und deswegen, wir drei sind dankbar, ja? Ich bin ein Arbeiterkind. Du hast gerade, genau, hast es gerade geschildert, wir sind aufgestiegen, wir wissen zum Beispiel, was es bedeutet, dass wir für die Schule nichts zahlen mussten, dass wir die Möglichkeit hatten, uns weiterzubilden, zu entwickeln. Ein Rechtsstaat, der auch nicht immer perfekt ist, aber wir finden das toll. Aber was du gesagt hast, weißt du, der Sozialstaatsgedanke, glaube ich halt, dass er auch eine Sozialstaatserfahrung benötigt. Mhm. Und gerade Leute, die das nie gebraucht haben, die sozusagen, das höre ich dann schon öfter, dass mir dann Leute quasi sagen, so nach dem Motto, warum zahle ich so viele Steuern, Herr Blume? Und dann muss ich erstmal erklären, was wir sozusagen schon ein Stück weit einfach selbst erlebt haben. Versteht ihr? Da setzt quasi meine Sorge ein. Diese Vereinzelung, dass man quasi davon ausgeht, wenn alle Menschen ausreichend Geld haben, werden sie schon gut sein. Meine Erfahrung ist, dass Menschen, die, wenn sie nicht die Erfahrung machen, dass sie auch mal Hilfe brauchen, unter Umständen eine Entsolidarisierung von oben erst recht fahren. Ich verstehe das sogar. Wer selber drei Häuser geerbt hat und nie das Gefühl hatte, er braucht irgendwie eine soziale Absicherung, da ist es dann schwieriger zu sagen, doch, zahl deinen Anteil auch für die Person, die vielleicht aus einem anderen Land gekommen ist und noch gar nicht die Möglichkeit hat, was einzuzahlen. Versteht ihr? Eine Entsolidarisierung findet doch gerade bei den Menschen statt, die vielleicht gar nicht begreifen, warum sie eine soziale Infrastruktur brauchen. Ja, das ist meine Sorge. Ich sozusagen die Annahme, dass Menschen automatisch, wenn sie wohlhabend sind, ausreichend haben, automatisch freundlich werden und sozial solidarisch werden. Ich mache eher die Erfahrung, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass die Solidaritätsgemeinschaft einem trägt, dann ist man doch vielleicht häufiger bereit, auch was, wie man im Amerikanischen sagt, to give back, also zurückzugeben.
Ja, genau, das ist die Erfahrung, die ich damit eigentlich so ein bisschen schildern will. Also ich glaube, ich bin heute auch deswegen so ein überzeugter Anhänger der Demokratie, weil ich genau weiß, dass es dieses System ist, das mir sehr auch im Leben geholfen hat. Keine spezifische Person. Ich habe vielen Menschen zu danken auf meinem Weg und werde wahrscheinlich noch viel mehr anderen danken. Aber es ist vor allem das System, was mir geholfen hat. Einerseits in meinen schlimmsten Zeiten über Wasser zu bleiben und dass ich in meinen besten Zeiten noch ein bisschen was zurückgeben kann. Sei es, wenn ich mich politisch meinetwegen engagiere oder für andere Menschen ein offenes Ohr habe und so weiter. Das hätte ich wahrscheinlich nicht. Ich will auch jetzt den armen Reichen nichts unbedingt vorwerfen, aber ich glaube, ich hätte diese Erkenntnis nicht, wenn ich nicht mal zwischendurch in meinem Leben von dem Sozialstaat gewissermaßen abhängig gewesen wäre. Wir wünschen natürlich nicht jetzt jemandem, dass er ständig abhängig sein muss vom Sozialstaat, um sagen zu können, ich will Demokrat werden. Aber es ist schwierig, es sonst wahrscheinlich irgendwie zu verstehen, oder?
Wir müssen quasi die Demokratie erfahrbarer machen für alle Menschen.
Genau.
Das ist ein guter Punkt.
Ja, ich meine, das war ja Rawls, die Gerechtigkeitstheorie, der gesagt hat, Menschen handeln dann gerecht, wenn sie nicht wissen, was sie auf der anderen Seite erwartet. Ja, also der Schleier der Unwissenheit. Ja, ich setze mich dann für einen Sozialstaat ein, wenn ich nicht weiß, ob ich ihn vielleicht selber mal brauche. Ich habe mich damals bei einem Politikprofessor wahnsinnig unbeliebt gemacht, weil ich dann gefragt habe, ob das mit dem Beamtenwesen zusammenhängt. Das ist natürlich jetzt witzig, dass ich jetzt selber Beamter bin. Aber sozusagen, ich habe damals wirklich, das war eine ernsthafte Frage, er hat das nicht gut aufgefasst. Aber ich habe gesagt, ja, aber das würde ja bedeuten, dass es ein Problem ist, wenn wir manche Menschen quasi völlig absichern und die anderen nicht, weil dann hast du ja genau diesen Effekt nicht. Und wir haben es jetzt ja bei den Debatten um die Gesundheitskosten, dass quasi die Privatversicherten gar nicht so einbezogen werden wie die anderen. Also von dem her gebe ich dir recht. Wir müssen, ich glaube, es reicht nicht, dass wir nur vom Kopf her arbeiten. Wir müssen Demokratie erfahrbar machen. Und zwar auch die Leute, die zu privilegiert sind, um zu verstehen, dass der die soziale Infrastruktur auch ihnen dort. Wir hatten gerade den Feueralarm, ja. Das ist jetzt sozusagen, aber ich glaube tatsächlich, dass eine Person, die schon mal ein Feuer erlebt hat, vielleicht tatsächlich begreift, warum es klug ist, dass wir eine Feuerwehr finanzieren. Ja. Und jetzt haben wir aber das Dilemma, dass wir natürlich auch den armen Reichen nichts Böses wünschen. Aber wie machen wir Demokratie auch für Rich Kids, reiche Erben, erfahrbar?
Ja, das ist die große Frage.
Praktikum bei dem Paritätischen?
Ich glaube, am wichtigsten ist es wirklich, Menschen überhaupt nicht in irgendwelche Schubladen reinzustecken, sondern wirklich von Menschen zu sprechen und zu sagen, okay, Menschenwürde ist das, was zählt. Und wir lassen alle an all den Erfahrungen partizipieren und zeigen ihnen auch wirklich den Mehrwert, was es bedeutet, wenn wir gemeinsam füreinander einstehen.
Das klingt nach einem ziemlich guten Schlusswort eigentlich sogar.
Ja, da können Sie mal fast, weil wir haben heute bedingungsloses Grundeinkommen, jetzt sind wir fast beim sozialen Pflichtjahr.
Wir haben eigentlich verschiedene Themen wirklich einmal durchgemacht.
Das ist und, sowieso der Blumen- und Inge-Klassiker.
Genau.
Beleuchtet.
Ja, also dann können wir jetzt doch eigentlich unsere Hörerinnen und Zuschauer dann aufrufen, wenn ihr Themen habt. Also wir haben jetzt schon wieder eine ganze Menge. Bedingungsloses Grundeinkommen. Tatsächlich die Frage, wie machen wir die soziale Infrastruktur für Privilegierte erfahrbar, ohne sie gleich in Schubladen zu stecken. Es wird auch wunderbare Leute dort geben. Ja, gehen uns die Themen nicht aus.
KI ist auch immer wieder dabei. Das wird uns wahrscheinlich noch jahrzehntelang begleiten, solange wir atmen. Ich glaube, wir haben da einen guten Überblick, glaube ich, geschaffen. Und hoffen natürlich auch, dass wir in dem Kontext vielleicht auch mal nochmal wieder ein Wort für unsere sozialen Infrastrukturen in Deutschland, wenn nicht sogar Europa, ein bisschen mit stärken können. Denn wir haben spätestens hier erfahren, soziale Infrastruktur gleich auch Demokratieverständnis. So ein bisschen, wovon wir alle profitieren können, oder?
Ja.
Also Nathalie, ich fürchte, wir werden nicht das letzte Mal im Paritätischen gewesen sein und mit dir deinen Kolleginnen und Kollegen den Dialog suchen. Und du hast das Schlusswort.
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese sehr spannende und informative Runde. Und ich bleibe dabei, ich bin zuversichtlich und freue mich auf das nächste Mal.
Das nächste Mal wird es ums Thema Frieden gehen. Mehr verraten wir noch nicht, aber ihr dürft euch darauf verlassen, es wird wieder beginnen, dass wir mit unserer klassischen Begrüßung oder Verabschiedung beginnen, nämlich Hallo, Herr Professor.
Hallo, Frau Nathalie Wollmann.
Hallo, Herr Doktor.
Yay, wir haben es geschafft.
Ja, genau. Funktioniert auch zu dritt.
Ich wollte sie jetzt nicht auslassen, dachte ich, wir kommen, dann nehme ich sie mal mit.
So sozial.